war ja wunderschönes Wetter draußen und da meinten auch alle Leute, sie müssen jetzt mal auf die Straße gehen. Und ich habe da einen Jungen gesehen, so 7, 8 Jahre alt, der hatte einen Schal um. Dachte ich erst, naja, ist ja ein bisschen warm eigentlich für einen Schal. Aber der Schal hatte eine ganz besondere Farbe. Der war nämlich, ja, was war der? Der war härter oder war der weicher? Ja, der war weiß-blau, genau. Und dann wusste ich natürlich auch, warum er den Schal trägt. Der war nämlich angeblich oder wahrscheinlich Hertha-Fan. Also wer das nicht kennt, Hertha ist eine Fußballmannschaft. Und soweit ich weiß, sind die auch immer noch auf dem ersten Platz. Okay, ja, Wolfsburg hat 5:1 gegen die Bayern gewonnen, das weiß ich. Aber ich interessiere mich nicht für Fußball. Also die Zeit, wo ich mich für Fußball interessiert habe, die ist schon lange vorbei. Da habe ich ein Schweißband von Werder Bremen getragen. Also der war auf jeden Fall Fußballfan. Später habe ich auch noch ganz viele andere gesehen. Und es gibt ja auch noch andere Fans. Wovon kann man noch Fan sein? Ja?
Bayern.
Ja. Ja, das ist aber nicht Fußball, ne? Nee, das ist Handball. Dr. House. Dr. House ist, glaube ich, eine Fernsehserie im Fernsehen. Ja, wovon kann man noch Fan sein? Ja? Ja, jetzt meine ich Fußball, da gibt es doch ganz viele Mannschaften. Was?
Aber.
Ja, da outen sich gerade manche, ich weiß es nicht. Obama, genau. Also man kann von... Was? Ja, genau, von der Modelleisenbahn kann man Fan sein. Also man kann von irgendwelchen Sachen Fan sein, von Gruppen oder von einzelnen Menschen. Und meistens ist man Fan von denen, weil die irgendwas Tolles können. Ja, also ein Fußballer oder so eine Mannschaft, die könnte halt Fußball spielen. Modelleisenbahn, ich weiß nicht genau, was da so fasziniert. Die Technik oder dass das alles funktioniert, keine Ahnung. Oder eben von einzelnen Personen, so Obama, der war ja auch in Deutschland oder ist gerade in Europa unterwegs. Also den finden viele Leute, glaube ich, ziemlich gut. Warum? Keine Ahnung, wahrscheinlich kann der irgendwas toll. Den finden auf jeden Fall ganz viele toll. Also ich bin nicht so richtig Fan von was, also ich würde mir jetzt nicht so ein Poster von irgendjemandem an die Zimmerwand hängen, aber die meisten Leute sind auf jeden Fall von irgendwas Fan. Wir haben nachher in der Predigt auch eine Begebenheit, da geht es auch darum, dass Leute von etwas Fan sind oder von jemandem Fan sind. Klar, von Jesus, weil das meiste, was in der Bibel steht, handelt von Gott oder auch von Jesus. Und da sind Leute auch Fan. Ich hätte euch heute gerne einen Palmzweig mitgebracht oder so ein Palmwedel, weil wir heute ja Palmsonntag feiern. Und diese Begebenheit hat auch mit Palmzweigen zu tun. Aber sowas wächst halt hier bei uns nicht. Also wir müssen wahrscheinlich mit so einem Schal wedeln, wenn wir jemandem zujubeln. Und die Leute, die halt Jesus damals zugejubelt haben, die haben halt so einen Palmzweig dabei gehabt oder genommen. Die wuchsen dann da am Straßenrand, das ist ja etwas schwierig, da müssen wir wahrscheinlich einen Ast abbrechen. Aber die haben dann halt richtig lange Palmzweige gehabt. Was macht man denn so, wenn man jemanden toll findet oder den trifft und weiß, ah, da kommt jetzt Barack Obama? Was machen dann die Leute? Oder was würdet ihr machen? Volker würde kreischen. Was würdest du machen? Du würdest ein Autogramm holen. Aber wenn du Glück hast, würdest du vielleicht eins kriegen. Was würdest du machen?
Also ganz viele möchten mit dem reden.
Ja, wenn sie Glück haben, redet er auch mit einem. Genau. Also manche würden vielleicht auch winken, ein bisschen dezenter. Also ich würde mich, glaube ich, irgendwie weiter nach hinten stellen und ein bisschen gucken, was da so passiert. Ja, aber irgendwie nah rankommen an den Fan, das ist schon das, was die meisten Leute gerne wollen. Sonst würden sie ja nicht hingehen. Ja, wie das mit Jesus war, das hören wir da in der Predigt. Und die Kinder, die können jetzt in die Kinderstunde gehen.
Palmsonntag. In 7 Tagen feiern wir Ostern. Heute der Sonntag vor Ostern. Und der Text, den wir heute haben, macht auch nochmal deutlich, warum der Palmsonntag Palmsonntag heißt. Denn im heutigen Predigttext werden Palmen Thema sein. Den eigentlichen Predigttext finden wir im Johannes-Evangelium Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Ich werde aber ein bisschen drumherum lesen, weil ich denke, dass der Kontext wichtig ist. Ich beginne bei Johannes Kapitel 12, Vers 1 und ende mit dem Vers 27. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl und Martha besorgte die Bedienung. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Dann nahm Maria ein Pfund echter, kostbarer Nardensalbe, salbte Jesus die Füße und trocknete mit ihren Haaren seine Füße ab. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch der Salbe. Judas Ischariot aber, einer von seinen Jüngern, der ihn verraten sollte, sagte: Warum wurde diese Salbe nicht für 300 Dinare verkauft und der Erlös den Armen gegeben? Er sagte dies aber nicht, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und das Eingelegte beiseite brachte. Da sprach Jesus: Lass sie gewähren. Für den Tag meines Begräbnisses hat sie es aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Die zahlreiche jüdische Volksmenge erfuhr nun, dass er dort sei. Und sie kamen nicht allein um Jesus willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die Hohepriester aber beratschlagten, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele der Juden hin und glaubten an Jesus. Als am folgenden Tag das Volk, das zahlreich zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmenzweige und zogen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna! Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels ist. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Aber als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies über ihn geschrieben stand und dass man ihm dies getan hatte. Das Volk nun, das bei ihm war, bezeugte, dass er Lazarus aus der Gruft gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte. Deshalb ging ihm auch das Volk entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, die ganze Welt ist ihm nachgelaufen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufzogen, um am Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus geht und sagt es dem Andreas. Andreas geht mit Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es ins ewige Leben bewahren. Wenn jemand mir dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erregt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Johannesevangelium, Kapitel 12, 1 bis 27. Palmsonntag deshalb, weil am Sonntag vor Ostern in den Gemeinden fast immer solche Texte gelesen werden. Vier Evangelien kennen den Einzug nach Jerusalem und in diesem Jahr der Text aus Johannes. 6 Tage vor dem Einzug ist Jesus in Bethanien. Und diese Vorgeschichte finde ich wichtig, weil sie nochmal deutlich macht, dass Johannes darauf hinweist, dass hier nicht etwas Zufälliges passiert, sondern Jesus weiß, was kommt. Bethanien. Das heißt, unter Freunden sein. Das heißt, Jesus ist bei Menschen, die er liebt, die er gut kennt und die ihm ans Herz gewachsen sind. Unsere Gemeinde hat den Namen genau daher, Bethania. Eigentlich Haus des Elends, hebräisch übersetzt, aber von der Bedeutung auch ein Ort, an dem man Menschen trifft, die man liebt, die gute Freunde sind. Und wie immer, Martha besorgte die Bedienung. Da kennen wir doch die Geschichte von Martha und Maria. Und Maria, die eher die geistliche Komponente im Blick hat. Maria macht etwas Unglaubliches. 300 Dinare hat die Salbe gekostet, ungefähr. Eine andere Bibelübersetzung sagt 300 Silbertaler. Ein Denar war ungefähr der Tageslohn für einen Tagelöhner. Das heißt, das Geld, das ihr in 300 Tagen netto verdient, wäre der Preis für diese Salbe. Könnt ihr mal überlegen, was ihr so verdient oder was ihr eigentlich verdienen müsstet, was ihr verdient, aber nicht bekommt, was also ein gutes Geld wäre, wenn ihr überlegt, 300 Tage arbeiten. Das heißt, es gab ja damals eine 7-Tage-Woche, eine 6-Tage-Woche und der Tageslohn war ja nun für den Tag. Das heißt, ihr müsst auch 300 Arbeitstage rechnen. Sonntage, Samstage abgezogen, Urlaub abgezogen, damit ihr netto ungefähr wisst, wovon wir hier reden. Mehr als ein Jahresgehalt für eine kleine Flasche mit Salbe. Kostbarste Nardensalbe. Und sie setzt sich hin, die Maria, zu den Füßen Jesu, während Martha sich um das Essen kümmert und reibt ihm mit ihren Händen diese Salbe in die Füße ein. Das nenne ich ein wirklich sinnliches Zeichen. Übrigens nur mal als Hinweis, wir haben vor vielen Jahren einmal eine Gemeindefreizeit gemacht mit einer nicht angekündigten Fußwaschung. Es gab bei 3-4 Leuten nackte Empörung und Entsetzen, dass wir sowas wagen könnten. Wir haben dann versucht deutlich zu machen, dass das genau das war, was die Jünger mit Jesus erlebt haben. Denn die wussten davon auch nichts. Genau diese Art auch des Erschrockenseins gehörte dazu. Und es ist etwas anderes, ob ich das ankündige und sage, und übrigens Donnerstagabend ist wieder Fußwaschung. Dann ist man nämlich vorbereitet, ne? Die Finger, die Fußnägel sind geschnitten, man sorgt auch dafür, dass man eigentlich schon gewaschen dahin kommt. Aber genau das ist eben nicht das, was Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat und selber auch mit ihnen geteilt hat. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus darauf vorbereitet war, dass er an diesem Abend die Füße gesalbt bekommt. Die waren übrigens vorher gewaschen worden. Mit Sicherheit durch Maria, die hat ihm die Füße gewaschen. Die waren jetzt sauber, wie man es bei Gästen damals machte, als Zeichen der Gastfreundschaft. Aber jetzt kommt die Salbe und trocknet mit ihren Haaren seine Füße ab. Boah. Ich meine, denkt einfach mal drüber nach, wie sinnlich das ist, was da geschieht. Ja? Wie lang müssen die Haare einer Frau sein, damit sie wirklich damit jemand anderem die Füße abtrocknen kann? Wie sinnlich konkret ist das, was da geschieht? Wie intensiv die Nähe, die zum Ausdruck kommt? Und was könnte eine Frau, die nicht Partner, die nicht Freundin, die nicht Ehefrau von diesem Mann ist, Sinnlicheres tun als das, was Maria hier in diesem Augenblick tut? Das ist ein Ausdruck von ganz tiefem Verbundensein und ein Ausdruck von Wissen und spüren, was kommt. Dann kommt Judas Iskariot da in die Geschichte mit hinein. Der kriegt hier aber bei Johannes eindeutig Abzüge in der B-Note. Nach dem Motto, Johannes sagt also anders als die anderen Evangelisten, dass er ein ganz böser Finger ist. Andere Evangelisten sagen, einer von den Jüngern hätte gesagt, da ist Johannes sehr viel konkreter. Und Iskariot, Judas, kommt ganz schlecht bei weg. Warum nicht den Armen geben? Als sei sein Motiv nicht lauter. Die Frage aber passt. Jesus hat immer dazu aufgerufen und eingeladen, Geld zu teilen und den Armen zu geben und nicht zu behalten. Jetzt wird hier gerade das Jahresgehalt eines voll arbeitenden Menschen auf die Füße eingetragen und mit den Haaren trocken gewischt. Lass sie gewähren, sagt Jesus. Für den Tag meines Begräbnisses hat sie es aufbewahrt. Und damit wird deutlich, dass bei Johannes ganz klar auch damit gesagt wird, Jesus weiß, was kommt. Dann schwenkt wieder der Blick. Wenn man das Johannesevangelium liest, lohnt es sich, das Ganze mal mit den Augen eines Regiemenschen zu sehen, weil es gibt immer wieder einzelne Szenen, die sehr pointiert dargestellt sind. Man sieht bei Johannes immer den Zoom auf einen kleinen Ausschnitt, wo es intim wird. Dann geht der Zoom wieder in die Weite und dann gibt es wieder die Totale. Dann sieht man wieder Menschen und Volkesmenge und es gibt ein ständiges Ranzoomen, Wegzoomen, Ranzoomen, Wegzoomen, so wie es kein anderer Evangelist in den Evangelien beschreiben kann. Denn jetzt ist diese Rede geredet und es wird wieder weitgestellt. Und es wird erwähnt, dass es eine zahlreiche jüdische Volksmenge gibt, die nun erfahren hat, dass er dort sei. Ganz viele Menschen. Also es wird in diesem Sinne bei Johannes, Anwesende mögen es also entschuldigen, ostfriesisch gezählt. Eins, zwei, viele und dann gibt es noch sehr viele. Das ist tatsächlich so die Art, wie in Israel mit Zahlen umgegangen wurde. Und hier sind es sehr, sehr viele. Das ist der Ausdruck, der sich hier findet. Also ganz viele Menschen kriegen das mit. Und sie kommen. Was Johannes deutlich macht, ist, sie kommen nicht allein um Jesu willen, sondern sie wollen auch Lazarus sehen, den er auferweckt hat. Bild-Zeitungsleser war der Gedanke, der mir bei der Predigtvorbereitung kam. Bild-Zeitungsleser. Lüstern nach Sensation. Wo ist der, der tot war, den er aufgeweckt hat, der schon gestunken hat? Den wollen wir sehen. Die kommen nicht allein um Jesu, die kommen nicht um seiner Predigt, die kommen, weil er Wunder tut, die die Menschen beeindrucken. Und dann mitten im Abschnitt wieder ein ganz deutlicher Cut. Auf einmal ist der Fokus bei den Hohepriestern, die nämlich jetzt auch beratschlagen, nicht nur Jesus zu töten, sondern auch Lazarus. Weil sie das Spektakel erleben und merken, dann müssen wir wohl handeln. Dann müssen beide geopfert werden. Schnitt. Jetzt kommt die Szene, der Blick auf Jerusalem. Die kleine Stadt, die doch so groß scheint, aber gar nicht so groß ist. Die kleine Stadt. Und wir sehen einen Weg, den Weg, der von Jericho kommend nach Jerusalem hineinführt. Einer der Hauptwege. Einer der zwei ganz großen Wege, um in die Stadt zu kommen oder auch hinauszukommen. Und Menschen hören, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Und sie machen etwas, was sie eigentlich seit 500, 600 Jahren nicht mehr getan haben. Oder zumindest eigentlich nicht getan haben könnten. Sie nehmen Palmenzweige. Palmenzweige, das war in Israel bekannt aus der Frühgeschichte. Palmenzweige wurden von den Palmen geschnitten und auf die Straße gelegt, wenn ein König kam. Das war ein ganz klarer Ablauf, wenn man hörte, wenn man wusste, dass der König kommt, lief das ganze Volk aus der Stadt vor die Stadt, an die Straße, wo der König kommen musste. Und dort standen die Palmenzweige. Und wenn dann der König kam, wurden sie vor ihm auf den Boden gelegt. Großer Bahnhof. Ein Ritual, das aber seit 600 Jahren nicht mehr praktiziert wurde. Denn so lange gab es keinen König mehr in Israel. Und wenn die wenn die römischen Besatzer kamen oder dort auch Herodes oder ein anderer wichtiger Mensch kam, dann hätten die mit Sicherheit alles Mögliche auf den Boden gelegt, aber keine Palmenzweige. Und so ziehen die Menschen aus. Sie ziehen Jesus entgegen, aber es wird der deutliche Hinweis gegeben, das ist die Bild-Zeitung, die rausgehen. Es sind die, die das Wunder so beeindruckend finden und die auch gerne Lazarus sehen wollen. Und sie rufen, Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israel ist. Hosianna ist eigentlich ein Hilferuf. Nicht so ein Hurra, Begeisterung, sondern eigentlich eher, hilf uns, unterstütz uns, sei uns nahe. Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels ist. Tja. Wie hört man das als römischer Legionär in einem Land, das immer völlig in Aufruhr ist, weil es die Zeloten gibt, die Eiferer, die überall jede Gelegenheit nutzen, um römische Soldaten zu töten und die auf einen König warten, die auf einen Herrscher warten, die darauf warten, dass ein solcher König auftritt. Und hier ist es eine ganze Volkesmenge, die genau das ruft und schreit. Unser König kommt. Hilf uns. In den Evangelien vor Johannes findet Jesus nicht zufällig einen Esel wie hier, sondern er schickt sogar und lässt rufen nach dem Esel mit dem Jungen, also mit dem kleinen Jungesel, damit er sich draufsetzen kann. Bei Johannes findet er einen jungen Esel und setzt sich darauf. Der Bezug zu Sacharja 9, Vers 9 ist absolut eindeutig. Denn dort wird angekündigt, dass ein König kommen wird und der Tochter Zion, das heißt dem Berg, auf dem der Tempel steht, das ist die Tradition, die dahinter steht, also Jerusalem, frohlocke, Tochter Zion, dein König kommt sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Wer dann aufmerksam liest, wird sich fragen, ob Johannes schlechte Kenntnisse hatte des Alten Testamentes. Denn in Sacharja steht eindeutig frohlocke. Hier steht fürchte dich nicht. Ich habe eine Predigt gelesen von Martin Grawert, die er mir immer freundlicherweise morgens um 9.15 Uhr zur Verfügung stellt. Und Martin sagt, vermutlich hätte er die alten testamentlichen Texte nicht so gut gekannt. Ich halte dagegen, ich werde es Martin auch schreiben, bei Johannes gibt es keine Zufälle. Bei Johannes ist alles klar. Kein Wort ist ohne Bedacht gesetzt, kein Komma sitzt an der falschen Stelle. Fürchte dich nicht. Johannes sieht mit einem anderen Blick in die Situation hinein, als der Text aus Sacharja sagt. Dort steht tatsächlich frohlocke. Aber viel wichtiger, und das hat Johannes verstanden, und es taucht bei ihm überall auf, fürchte dich nicht. Johannes hat verstanden, dass es die Angst der Menschen ist, die ein Grundproblem darstellt. Dass wir immer wieder Menschen sind, die Angst haben. Und dieser Vers hier findet seinen Widerhall in Johannes 16, Vers 33. Wenn Jesus über 4 Kapitel erzählend bei seinen Jüngern ist und diesen Abschnitt, bevor sie rausgehen in den Garten Gethsemane, wenn dieser Abschnitt endet mit den Worten, fürchtet euch nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es sind immer zwei Ebenen, die Johannes uns aufzeigt. Eine vordergründige und eine tiefgründige. So wie in dem Haus in Bethanien vordergründig eine Martha in der Küche steht und Essen kocht, ist tiefgründig eine Maria dabei, das Begräbnis für ihren Herrn vorzubereiten. So wie vordergründig im Text steht, frohlocke, Tochter Zion, heißt es bei Johannes eben, fürchte dich nicht. Das ist die Tiefendimension, die nicht jeder versteht. Das ist Johannes. Und so schreibt er auch dann gleich im nächsten Vers, dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Aber als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies über ihm geschrieben stand und dass man ihm dies getan hatte. Immer wieder, auch in diesem Text, macht Johannes deutlich, Menschen sehen Dinge, aber sie verstehen es nicht. Menschen tun Dinge sogar, aber sie verstehen es nicht. Und die Hosianna-Rufe kommen von Leuten, die Wunder haben wollen. Aber verstanden haben sie nichts. Und achten wir einmal darauf, wie viel Gewusel im Text davor, in dieser Stelle und danach kommt. Und achten wir einmal darauf, wie ruhig, ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen, Jesus in der Mitte steht oder auf einem Eselfüllen geritten daherkommt. Kein Wort hören wir von ihm, nichts. Und um ihn herum ganz viele Menschen, die irgendetwas tun, aber die meisten verstehen überhaupt nicht, was sie eigentlich da tun. Das Volk nun, das bei ihm war, bezeugte, dass er Lazarus aus der Gruft gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte. Deshalb ging ihm das Volk auch entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Und wieder kommt der Schwenk der Kamera weg von den Menschen, die laut reden und von diesem Wunder erzählen, hin zu den Pharisäern. Da sagten die Pharisäer untereinander, zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, die ganze Welt ist ihm nachgelaufen. Ihr lieben Pharisäer, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Die ganze Welt läuft diesem Jesus nach. Und dann spätestens kommt der nächste Punkt, wo man davon ausgehen darf, dass Johannes auch die Vokabeln, mit denen er im Griechischen arbeitet, nicht aus Versehen benutzt. Johannes benutzt nämlich zwei Worte für den Begriff sehen. Den einen kennen wir davon ganz gut. Das ist nämlich der Begriff Theoreo. Und unser schönes deutsches Wort, das nicht deutsch ist, Theorie, kommt nämlich genau daher. Dass jemand eine Sicht hat, eine Vorwegnahme und mit dieser Vorwegnahme etwas betrachtet. Er hat bereits eine Theorie im Kopf. Und jetzt könnte man etwas ausholen, um gleich das Ergebnis zu präsentieren. Das Problem aller Wissenschaft, so wie ich es meine, simpel verstanden zu haben, ist oft genau diese Theoriebildung, wenn man an die Praxis geht, dass nämlich durch die Vorwegnahme dessen, was man meint, untersuchen zu wollen und das Ergebnis, das man auch haben möchte, es zum sogenannten hermeneutischen Zirkelschluss kommt. Wenn ich nur auf etwas Bestimmtes gucke, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich auch nur dieses Ergebnis haben werde, weil mein Fokus bereits eingeengt ist auf einen Sachverhalt und ich andere Dinge, die ich sehr wohl auch entdecken könnte, vermutlich nicht mehr wahrnehme. Und wenn man genau guckt, wird man feststellen, dass bei Johannes die Pharisäer regelmäßig theoretisieren. Die Art, wie ihre Art zu sehen bezeichnet wird, wird mit diesem Begriff untersetzt. Theoreo. Ihr seht, in Klammern, mit den Vorannahmen, die ihr habt, dass ihr nichts könnt. Aber die ganze Welt läuft ihm nach. Und auch bei den Jüngern werden wir fasziniert feststellen, dass diese Begrifflichkeiten tatsächlich nebeneinander auftauchen und dass es ein Sehen gibt, wo man nichts sieht. Und auch die Jünger müssen damit leben, dass Jesus ihnen etwas zeigt und sie etwas sehen könnten, aber sie es nicht vermögen zu sehen. Gucken wir einmal auf Johannes 16, Vers 16. Sagt Jesus den Jüngern, eine kurze Zeit, so seht ihr mich nicht mehr. Und wiederum eine kurze Zeit, so werdet ihr mich sehen. Ha, denke ich jetzt als kluger Mensch, okay, das ist Karfreitag, dann ist er tot, Ostersonntag, Auferstehung. Wer so bei Johannes denkt, hat Johannes nicht verstanden. Das wäre zu flach. Johannes macht eine andere Annahme, die er hier hineinwebt, nämlich dass Jesus auch deutlich macht, ihr seht im Augenblick Dinge, aber verstehen tut ihr noch nichts. Und es gibt eine Weile, da werdet ihr mich nicht einmal sehen, so wie ihr mich bislang gesehen habt. Aber ihr werdet dann später zu einer Erkenntnis kommen. Das heißt, was hier bereits angelegt ist, ist die Einsicht, ist das tiefe Verständnis, wo auch die Jünger ein Theoriekonzept tatsächlich dann entdecken und finden, das deutlich macht, dass auch bei ihnen ganz langsam klick, klick, klirr deutlich wird, wer und was dieser Jesus Christus ist. Das ist das Hauptproblem, was Johannes immer wieder skizziert, dass sie sehen, aber nicht verstehen. Dass alles vor ihren Augen offenbar ist, aber sie überhaupt nicht begreifen. Und dann passt natürlich auch das, was in den Versen danach zu lesen ist, wenn man mit dieser Ansicht an den Text geht. Es waren aber auch einige Griechen unter denen, die hinaufzogen, um am Fest anzubeten. Griechen. Griechen sind keine Juden. Jude wird man nicht durch Bekenntnis, Jude wird man durch Geburt. Das ist immer noch das, was auch das Judentum von anderen Religionen maßgeblich unterscheidet. Man kann zwar hinübertreten, das geht. Es gibt Vorbumenoi, es gibt Proselyten, das heißt also Leute, die den Glauben annehmen und Leute, die sich auch beschneiden lassen und die Speisegesetze einhalten. Aber das sind keine Juden. Das sind dem Judentum nahestehende Menschen. Juden, das weiß man von Geburt an. Die Juden wissen, von welchen der 12 Stämme Israels ihre Familie herkommt. Jetzt sind es also Griechen, Ungläubige. Die kommen zum Fest und sie wollen anbeten. Das, was eigentlich beim Passa in Jerusalem passieren sollte. Die kommen nun zu Philippus und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus sehen. Ich erinnere noch einmal, die Worte sind mit Bedacht gewählt. Diese Menschen wollen ihn erkennen. Die wollen in eine viel tiefere Ebene kommen, als einfach nur ihn mal anzugucken. Herr, wir wollen zu denen gehören, die begreifen, was dieser Jesus bedeutet. Und dann, ganz typisch bei Johannes, jetzt gibt's Gewusel. Sie kommen zu Philippus, Philippus geht zu Andreas, Andreas geht mit Philippus zu Jesus. Und dann sagen beide, Da gibt es Leute, die wollen dich gerne sehen. Und was antwortet Jesus? Was könnte er antworten? Du könntest sagen, na klar, prima, gerne, sollen sie kommen. Jesus antwortet wieder, sodass seine eigenen Jünger ihn nicht verstehen. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, trägt es viel Frucht. Und es folgen Verse, in denen Jesus nochmal deutlich macht, dass er weiß, was kommt und dass er sterben muss, damit andere leben können. Die Griechen wollen ihn sehen. Sie wollen zu einem Theorem kommen, sie wollen zu einer Theorie kommen, sie wollen zu einer tiefen Einsicht kommen. Und Jesus macht in diesen Versen deutlich, was diese tiefe Einsicht ist. Am Ende, wie sollte es anders sein, wiederhole ich mich gerne, kommt der Hinweis, dass die Jünger das nicht so recht verstanden hätten. Die sind mit ihren Augen noch woanders. Die sind mit ihren Augen noch auf der Oberfläche, aber nicht in der Tiefe angekommen. Das ist eigentlich schon das Geheimnis dieses Textes. Das ist schon die Herausforderung dieses Textes. Ob ich das verstehe, dass es ein vordergründiges Sehen gibt, ah, die kenne ich, oder ob ich etwas wirklich weiß und wirklich kenne. Bei diesem Beispiel, ich kenne dich doch, ich weiß, wer du bist, wird das vielleicht deutlich. Was weiß ich denn über einen Menschen, wenn ich sage, ich kenne dich? Was weiß ich wirklich? Wie oft bleibt unser Blick absolut an der Oberfläche? Und wir wagen im Prinzip einen unglaublichen Satz, wenn ich sage, ich kenne dich. Du kennst mich überhaupt nicht. Was weißt du über mich und mein Leben und das, was zu mir gehört? Das ist die Frage, die auch Jesus letztlich Menschen stellt. Was weißt du über mich? Welche Theorie hast du über mich? Und wie weit engt uns vielleicht auch unser eigener Blick ein, weil wir mit einem Vorverständnis an Jesus herangehen und dieses Vorverständnis uns alleine schon lähmt, wirklich zu verstehen, was er für uns getan hat. Was Johannes immer wieder dann auch deutlich macht, ist, dass er Menschen auffordert, dieses eigene Nichtwissen, Nichtsehen, Nichtverstehen wahrzunehmen und die Bereitschaft zu haben, den Blick zu weiten, neu hinzugucken, neu hinzuspüren, neu hinzuhören, zu schmecken, zu riechen, was Jesus für uns ist. Von der Besinnungslosigkeit hin zur Sinnlichkeit. Und da schließt sich auch der Kreis zu Maria. Weil Menschen, die besinnungslos sind, handeln wie die Pharisäer. Sie nutzen ihre Sinne nicht, obwohl sie sehen, hören, riechen, schmecken, spüren könnten, was Jesus dort lebt. Aber sie sind so bei sich und ihrer Vorbefindlichkeit, dass sie nicht weiterkommen. Sie sind besinnungslos. Und wer tief spürt, hinhört, riecht, schmeckt, fühlt, sieht, wird sinnlich. Und am Ende der Sinnlichkeit, als größter Ausdruck dessen, was möglich ist, wenn Menschen wirklich bei Sinnen sind, werden sie so sinnlich, wie Maria sinnlich an Jesus handelt. Unsere Kirchen sind oft sehr unsinnlich und sind sehr vorsichtig, wenn es um Empfindsamkeit, Achtsamkeit und auch sinnliche Handlungen geht. Ich glaube, dass das vom Evangelium her anders angesetzt ist. Und achtet einmal selbst darauf, bei den Menschen, die uns wirklich nahe sind, zu denen wir eine tiefe Beziehung haben, wie sinnlich wir mit ihnen umgehen und sie mit uns. Das ist die Einladung dieses Textes, dahin zu kommen, von der Besinnungslosigkeit hin zur Sinnlichkeit. Da braucht es dann nicht viele Worte, sondern offene Sinne und ein Staunen über das, was uns dort begegnet. Dass wir damit Probleme haben, das ging den Jüngern nicht anders. Und als letzten Vers, den ich lesen möchte, bevor wir ein Lied singen und dann zum Abendmahl übergehen, das übrigens sehr sinnlich ist, möchte ich einen Vers lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 39. Dort ist Jesus auferstanden. Er erscheint den Elfen, die noch da sind, und deren Freunden. Und Bestürzung, Furcht und Entsetzen ist unter den Jüngern zu finden. Und Jesus sagt seinen Jüngern: Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Rühret mich an und theoreo. Kommet zu der Einsicht und der Erkenntnis. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich es habe. Amen. Mit dem Einzug in Jerusalem ist die Geschichte nicht zu Ende. Das, was kommen wird im Garten Gethsemane an Leiden und hinterher bei den Mächtigen an Gewalt bis hin zur Kreuzigung auf dem Berg Golgatha, das steht Jesus noch bevor. Und daran denken wir auch ganz besonders in der Passionszeit, in den Tagen vor Ostern. Gedanklich, innerlich waren wir jetzt gerade eben bis zum Einzug in Jerusalem, also vermutlich dem grünen Donnerstag. Und an diesem grünen Donnerstag, den wir auch am grünen Donnerstag feiern, feiert er mit seinen Jüngern ein Passamahl, so wie es in ganz Jerusalem gefeiert wurde. Man war mit Freunden und Familie zusammen und es wurde ein Lamm geschlachtet. Es ging ja bei dem Passa-Fest auch darum, dass die Schuld des Volkes vergeben wird und eins der beiden Lämmer, das geopfert wird, mit all der Schuld des Volkes, die Priester auf dieses Tier übertrugen, Kraft ihrer Vollmacht, dieses eine Tier wurde in die Wüste gejagt. Das andere Lamm wurde geschlachtet. Und das Lamm, das geopfert wird, das bekommt zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag einen neuen Deuterahmen, eine neue Theorie, eine neue Einsicht. Aber jetzt, an diesem Gründonnerstagabend, sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und sagt ihnen, dass ihn herzlich danach verlangt hat, dieses Passamahl mit seinen Jüngern zu feiern, bevor er leidet. Und dass er sagt, dass er nicht mehr von diesem Getränk des Weinstocks trinken wird, bis im Himmel das große Mahl gefeiert wird. Bis dahin ist für Jesus Fastenzeit. Fastenzeit seit fast 2000 Jahren. Und sie feiern das Passamahl. Sie erinnern sich an den Auszug Israels aus Ägypten. Sie erinnern sich an die ausgestreckte Hand, mit der Gott sein Volk Israel aus der Gefangenschaft führt. Und das ganze Passamahl hat klare Rituale, die jeder kennt, weil man von klein auf jedes Jahr es einmal gefeiert hat. Dieses ehrfurchtsvolle, fröhliche und übrigens sehr sinnliche Fest, das man so auch erlebt, spätestens beim fünften Becher Wein, der gemeinsam getrunken wird. Das Abendmahl, dieses Pessach, war eigentlich vorbei. Alles, was dazu gehörte, war geschehen. Zum Schluss die Tür geöffnet, damit der Prophet Elia wiederkommen kann. Der eine Becher, der offen blieb und der eben nicht geleert wurde, der den ganzen Abend auf dem Tisch stand. Und vermutlich war es eben dann in dieser Tradition die Erinnerung Jesu, dass er anknüpft und fortsetzt, was an Verheißung, an Israel ergang und an Erfüllung noch ausstand. Aber die Juden haben es nicht verstanden. Sie haben es nicht gesehen. Und so nimmt er noch einmal das Brot, wie schon so viele Male an diesem Abend, und er spricht ein Dankgebet. Auch das kennt man, aber eigentlich war man mit dem Essen durch. Und er reicht das Brot seinen Jüngern mit den Worten: Dies ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Tut dies zu meiner Erinnerung. Und wir müssten es besser übersetzen mit zu meiner Vergegenwärtigung. Denn das ist das, was im Judentum typisch und wichtig ist. Sie erinnern sich nicht nur. Es wird Gegenwart dadurch, dass man dieses Mahl feiert und teilt. Nehmt meinen Leib, esst ihn, für euch dahingegeben. Tut dies, damit ihr euch meiner Gegenwart erinnert und teilhaftig werdet. Und er nahm noch einmal den Kelch, sprach auch dort ein Dankgebet und gab diesen Kelch seinen Jüngern mit den Worten: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinkt, tut dies zu meiner Vergegenwärtigung. Ein neuer Bund. Das war der größte Begriff, den er überhaupt wählen konnte. Denn der heilige Bund, der heilige Berit zwischen Israel und Gott, der war vor langer Zeit geschlossen worden. Und Jesus macht deutlich, es gibt einen neuen Bund, der damit über das hinausgeht, was Israel bereits kannte. Ein neuer Bund in meinem Blute. Und da taucht das Passahlamm, das geopfert wird im Tempel, in einer ganz neuen Sicht auf. Tut dies zu meiner Vergegenwärtigung. Und die Jünger waren uneinsichtig. Die haben an dem Abend nicht verstanden, was passiert ist. Die Einsicht, das Verständnis kam erst nach und nach. Aber auch ein Zeichen, dass die Kirchen seit über 2000 Jahren, seit fast 2000 Jahren, miteinander teilen. Und auch am heutigen Sonntag wird in vielen Kirchen in der ganzen Welt dieses Abendmahl ausgeteilt. Und damit die Gegenwart Jesu Christi in dieser Welt vergegenwärtigt und konkret. Ihr könnt also heute sinnlich werden, von der Besinnungslosigkeit zur Sinnlichkeit kommen, denn ihr könnt schmecken, ihr könnt spüren, ihr könnt sehen, ihr könnt riechen, ihr könnt wahrnehmen, wie uns Jesus Christus entgegenkommt. Und jeder, der für sich ein Ja sagen kann, dass er das erleben will, dass er die Gegenwart Jesu mit seinem Tod für uns erleben will, sinnlich konkret, ist von Herzen eingeladen, das Abendmahl mit uns zu teilen. Wir wollen für das Brot danken. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, in dieser Woche ist das Abendmahl noch ein ganz besonderes Erlebnis, wenn wir in der Passionszeit am Palmsonntag Abendmahl feiern. Und es erinnert uns so sehr daran, was du damals erlebt hast und das, was kommen würde, von dem du wusstest, dass es kommen würde. Ich möchte dir danken für dieses Zeichen, das du gesetzt hast, dass du das Brot noch einmal genommen hast und dass du deinen Jüngern deutlich gesagt hast, dass das dein Leib ist, den du für uns dahin gibst. Dafür möchte ich dir danken. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir beim Nehmen des Brotes, beim Essen, Kauen und Schlucken des Brotes glauben können, zur Einsicht kommen, was du für uns getan hast und was dein Handeln für unser Leben bedeuten kann. So segne dieses Brot an uns. Hab Dank dafür. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht: Das ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir wollen auch für den Kelch danken. Ich bitte, dass wir auch dazu aufstehen. Jesus Christus, mit diesem Kelch bietest du uns einen neuen Bund an. Einen neuen Bund, der über das hinausgeht, was es damals die Menschen kannten. Und seitdem muss nicht jedes Jahr ein Lamm geschlachtet werden und eins in die Wüste geschickt werden. Seitdem heißt es ein für alle Mal, können wir bestehen vor Gott und Menschen, weil du uns freisprichst von all dem, was an Schuld, Versagen und schlechten Dingen in unserem Leben zu uns gehören kann. Dafür warst du bereit zu sterben. Weiter kann Liebe nicht gehen, als dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Auch das hast du deinen Jüngern gesagt. Wir möchten dir dafür danken. Wir danken, dass du deutlich machst, wie wertgeachtet wir in deinen Augen sind. dass du bereit warst, bereit bist, dass dies für uns geschieht. Und wir denken daran, dass du auf Antwort wartest, ob wir Ja sagen zu dem Angebot, das du machst, wenn du uns im Kelch begegnest. So segne diesen Kelch an uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinkt, tut dies zu meiner Vergegenwärtigung. An den Abendmahlsonntagen legen wir eine Kollekte zusammen. Das tun wir sonst nicht, nicht weil wir kein Geld brauchen, sondern weil wir Menschen, die neu in eine Kirche kommen, nicht das Gefühl geben wollen oder ihre Theorie nähren wollen, die wollen ja nur mein Geld. An den Abendmahlsonntagen wollen wir es aber. Umso mehr. Nicht für eigene Dinge, nicht für die primären Anliegen der Gemeindearbeit, sondern in aller Regel für Projekte, von denen wir denken, dass sie wichtig sind für andere Menschen. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Caritas Sozialberatung in der Oldenburger Straße. Das ist in diesem Stadtteil eine Art Urgestein, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Und da gibt es eine langjährige Mitarbeiterin, die man mit aller Vorsicht sogar auch als positiv gedeutetes Urgestein bezeichnen darf, nämlich Frau Völk-Cornelis, die seit vielen Jahren wie keine andere diese Arbeit kennt und leitet und über die wir heute uns erfreuen, einige Worte zu erfahren zu der Arbeit der Caritas Sozialberatung. Frau Völk-Cornelis, wenn ich Sie nach vorne bitten dürfte, und das Wort gehört Ihnen.
Ja, guten Tag. Einige von Ihnen werden mich schon kennen. Ich war vor anderthalb Jahren schon da und habe die Arbeit vorgestellt. Die Sozialberatung der Caritas gibt es seit über 30 Jahren in der Oldenburger Straße. Wir sind nicht nur für Moabit zuständig, sondern für den ganzen Bereich. Und ich habe mir überlegt, was erzähle ich über die Sozialberatung, weil das ist ein sehr breites Spektrum. Man denkt sich ja erstmal Beratung, Information. Die meisten Menschen kommen nicht zu uns für Informationen. Es sind sehr wenige, die zum Beispiel nach dem Studium kommen und wissen wollen, was mache ich jetzt, wo stelle ich welchen Antrag. Zu uns kommen überwiegend Menschen, die sich in kleineren und größeren Katastrophen befinden. Man kann sozusagen, es brennt. Sei es finanziell, das ist meistens die Oberfläche, die brennt. Wir haben gerade was von oberen Schichten und tieferen Schichten gehört. Meistens kommen sie zu uns, weil es an der Oberfläche brennt. Sei es der Strom wird abgestellt, ich habe nichts mehr zu essen. Mein Vermieter hat mir die Kündigung angedroht, weil ich die Miete nicht zahlen konnte. Das sind so die Gründe, warum die Menschen zu uns kommen. Und dann versuchen wir erstmal die Oberfläche zu löschen. Und dann bleiben die Menschen mitunter noch länger bei uns und dann kommen wir zu den tieferen Katastrophen. Bei Beratung heißt immer, es geht eigentlich um Mangel an Geld, die Oberfläche eben, aber darunter auch um Mangel an Anerkennung, um Mangel an Vertrauen, um Mangel an Kompetenz, um Mangel an Bildung, um Mangel an Zugang zu den menschlichen Beziehungen auch. Wir haben Frauen, die leben in Trennung nach häuslicher Gewalt, die wissen nicht, wie geht's weiter. Wir haben Frauen, da ist ein behindertes Kind geboren und sie müssen die Arbeit aufgeben, weil sie die Pflege übernehmen müssen. Oder ist dabei ein Unfall oder eine Krankheit dazugeschlagen, Krebs. Der Ernährer fällt aus und das ganze Gefüge, alles, was man sich geträumt hat, gedacht hat, wo man sich so sicher glaubte, dass alles so weitergeht, zerbricht. Es reicht auch schon die Arbeitslosigkeit, was auch ein Thema unserer Tage ist. Und dann erleben wir ja in vielen Fällen große Sorge, nämlich gerade bei den Älteren, dass sie eben sagen, meine Freunde ziehen sich zurück, ich habe eigentlich keine Chance mehr, die Ämter schicken mich von A nach B, sie machen mir Hoffnungen und dann kommt die Mutlosigkeit. Oder auch wenn es die sozialen Beziehungen sind, die Ehen, die Trauer, die Angst, wie geht es weiter. Und da versuchen wir halt neben dem Brennen im sozialen, finanziellen Bereich dann auch Unterstützung zu geben, dass die Menschen erkennen, was sie an Stärken haben. Manche denken nämlich, jetzt ist alles vorbei. gibt gar nichts mehr. Zu gucken, was habe ich denn schon in meinem Leben auf die Füße gestellt? Wo habe ich denn Stärke? Wo kann ich vielleicht wieder anknüpfen? Wo kann ich vielleicht, auch wenn ich nicht mehr im Berufsalltag reinkomme, weil natürlich ist es für einen 57-Jährigen schwierig, vielleicht auch wenn er gar keine richtige Ausbildung hat, wieder irgendwo eine Arbeit zu finden, gerade in der heutigen Zeit. Aber wo kann ich doch auch irgendwo mich einbringen und Anerkennung erfahren? Nicht überflüssig sein. Wo finde ich eine Möglichkeit, mich zu beteiligen, dass jemand auf mich wartet, mich freudig begrüßt? Wo werde ich als Mensch angenommen? Und da greifen wir dann auch auf andere Projekte hier im Bereich zurück, dass wir den Leuten eben zeigen, da gibt es eine Möglichkeit hinzugehen, da kannst du dich beteiligen. Da wartet vielleicht sogar ein älterer Mensch darauf, dass du kommst, weil der ist genauso einsam wie du. Dem kannst du spazieren gehen. Oder du hast eine gute Ausbildung, du kannst Kindern helfen, Hausaufgaben zu machen. Wend dich mal, in dem Fall zum Beispiel ein Stadtschloss, da gibt es eine Etage, vielleicht kannst du dich da irgendwo einklinken. Aber immer wieder erleben wir auch großen Mangel an Kompetenz und da bin ich mitunter etwas ratlos, weil ich nicht so richtig helfen kann. Das muss ich auch sagen. Man muss auch erkennen, wo die Grenze ist an Hilfen. Wir haben hier im Bezirk sehr viele Migranten. Und da ist es allein schon Hilfe, wenn man ihnen vermittelt, ich verstehe, du hast Familie in Afrika, in Asien, wo auch immer, denen geht es schlecht. Du hast bisher Geld hingeschickt, sie unterstützt und nun ist deine Arbeit weg zum Beispiel. Du kannst nicht mehr. Es geht nicht, obwohl sie es erwarten. Ich kann verstehen, dass du das tust, aber du musst dein Geld hier behalten und deine Miete bezahlen, weil sonst kommst du hier ins Schleudern. Das sind oft schmerzhafte Prozesse, wenn die Leute erkennen müssen, das, was ich jahrelang an Verpflichtungen gemacht habe, auch anderen Verwandten gegenüber, muss ich abbrechen, weil ich hier sonst selber ins Dilemma komme. Und Leute hierbei zu begleiten, ist oft ein sehr schmerzlicher Prozess, wenn man ihnen keine Lösung für das andere Problem anbieten kann. Das sind aber die Grenzen unserer Sozialberatung. Und hier drin, also, finde ich, ist ein... eine große Aufgabe, den Leuten A zu helfen, mit den Ämtern klarzukommen, was ja nicht so einfach ist. Ich sage mal so, ich weiß nicht, wer von Ihnen mit den Ämtern zu tun hat. Da gibt es vielschichtige Sachen und ich sage mal nur, allein im Jobcenter, das Gesetz wurde jetzt zum 27. Mal geändert seit 2005 und auch in anderen Bereichen gibt es viel Änderungen. Wenn Sie zu einer Behörde gehen, schicken die Sie zur nächsten und wieder zur nächsten und dann fehlt noch ein Papier und wenn Sie selbst des Deutschen gut mächtig sind und gut lesen und schreiben können, haben sie im Schnitt ein Problem. Und das ist das Vordergründige, dass sie helfen, wo muss ich hin, welchen Antrag muss ich schreiben, welchen Widerspruch muss ich machen, aber dann schon auch das Tiefergehende. Wo finde ich Sinn, wo finde ich Anerkennung, wo finde ich menschliche Begegnung? Und diese Arbeit mache ich sehr gerne und möchte sie gerne weitermachen. Und dafür bedanke ich mich deshalb heute bei Ihnen für die Unterstützung dieser Arbeit.
Gerne. Vielen Dank. Ja. Im Gemeinwesen leben wir von den vielen verschiedenen Punkten, an denen sich Menschen engagieren. Und deswegen ist es uns als Gemeinde wichtig, dass wir genau solche Schnittstellen suchen, benennen, aufzeigen und auch zusammenarbeiten und in diesem Falle was Gutes tun können für Ihre Arbeit, denn finanziell gesehen ist die massiv unterstützungswürdig und bedürftig und deswegen legen wir jetzt die Kollekte zusammen für diese Arbeit.
Ja, es gibt noch einige Informationen weiterzugeben, Termine und einige andere Dinge, die in der Woche anstehen. Ja, zuerst die Geburtstage, wie schon angekündigt, Elfriede Damm hat heute Geburtstag. Ich wünsche dir ein gutes neues Jahr und ganz viele weitere gute Tage mit viel Gesundheit und Kraft für jeden Tag. Das wünsche ich natürlich auch allen anderen, die Geburtstag haben. Das ist Dorothea Gützko, die hat morgen Geburtstag. Ihr Sohn hat einen Tag später Geburtstag. Und Daniel Uberfeld-Twistel hat wiederum einen Tag später Geburtstag. Also jeden Tag ist dann jemand anderes dran. Ja, dann einige Termine in der kommenden Woche. Die Gebetszeit gewohnt von Montag bis Freitag. Ich schätze mal, dass die diesmal nur bis Donnerstag geht, weil Freitag ist Feiertag. Aber die herzliche Einladung, hier morgens zum Gebet zusammenzukommen. Morgen Abend gibt es auch eine Veranstaltung, das steht da nicht bei, es gibt morgen den Männerabend. 19.30 Uhr, glaube ich, fängt ihr an, ist das richtig? Ja, genau. Also Einladung an alle Männer, morgen Abend sich hier zu treffen. Dann die Passafeier am Donnerstag, die ist allerdings nur mit Voranmeldung möglich, dabei zu sein. Volker, gibt es noch freie Plätze? Gibt es noch freie Plätze?
Wir haben die Passafeier bereits ein gewisses logistisches Problem.
Also ein gewisses logistisches Problem, weil wir haben in den letzten Jahren mit ungefähr 20 Leuten in einer langen Tafel gefeiert. Wir haben dieses Jahr deutlich Anmeldungen mehr. Ich habe jetzt versucht, bis dahin zu planen, wo wir planen können. Es gibt, glaube ich, noch 4, 5 Leute, die angefragt haben, die noch keine Rückmeldung bekommen haben. Da werde ich gucken müssen, was wir machen können und werde mich dann in diesen Tagen rückmelden. Auf jeden Fall sind wir im Augenblick, glaube ich, 27, 28, 29 Leute. Das müssen wir sehen, ob wir das logistisch schaffen. Also es kann sein, dass die Letztgekommenen gegebenenfalls mit einer Absage rechnen müssen. Vielleicht schaffen wir es. Aber bitte habt Verständnis dafür, dass wir sehen müssen, ob wir das wirklich logistisch hinbekommen. Und dann melden wir uns. Schön finde ich, dass es so viele geworden sind. Dass auch deutlich wird, dass das Interesse, auch ein Passamahl zu feiern miteinander, bewusst aus christlicher Sicht darauf zu achten, was das Judentum an Quelle für uns bedeutet, das finde ich ein schönes Signal. Also gleich hier vorne.
Ja, dann machen wir gleich weiter. Nächstes weiter ist eine Andacht.
17 Uhr am Karfreitag. Wir haben die vor wenigen Jahren wieder eingeführt, nachdem die Besucherzahl über lange Jahre eher gegen Null ging. Wurde in den letzten 2, 3 Jahren deutlich, dass in der Bethania-Gemeinde viele sind, die das auch neu für sich entdecken wollen unter uns. Wir werden eine Karfreitagsandacht machen mit Bildern. Wir haben das mit gemalten Bildern gemacht und wir haben letztes Jahr erstmaliges mit Bildern gemacht aus dem Film The Passion. In dem Film selber war das für viele Menschen schwierig, mit den Bildern umzugehen, die bewegt sind. Hier sind es Standbilder, das heißt Fotos. Die wirken anders mit den Texten, die wir dort finden aus der Passionsgeschichte, werden diese Texte sehr bunt und tiefgehend. Herzliche Einladung am Karfreitag um 17 Uhr dabei zu sein, zu einem stillen, kurzen und sicherlich bewegenden Gottesdienst.
Ja, am Sonntag lade ich euch ein zum Gottesdienst und zum Osterbrunch. Wir feiern hier Gottesdienst um 11 Uhr gemeinsam und hinterher gibt es etwas zu essen, aber auch nur dann, wenn ihr was mitbringt. Also jeder, der kommt, möge doch auch etwas mitbringen. Und für die Kinder gibt es was ganz Besonderes, es gibt nämlich die Möglichkeit, Eier zu suchen. Genau, also die Erwachsenen, die dürfen zugucken, die Kinder dürfen suchen. Ja, ich denke, das war es an den von Terminen her für die nächste Woche. Ich kann euch herzlich noch zum Mittagessen einladen. Antje Roll hat für uns etwas gekocht. Manche haben es vielleicht schon gerochen, also die Einladung hier noch zu verweilen. Draußen kann man auch Kaffee und Tee trinken. Und ja, um einfach noch hier miteinander die Zeit zu verbringen. Die güldene Sonne kommt auch ab und zu raus, also vielleicht wird es ja auch noch mal ein bisschen wärmer. Ja, in der Gottesdienstgestaltung haben mitgewirkt Carsten Henkel und Ulrike Marewski mit der Musik. Volker Tepp hat gepredigt und ich bin Mirjam Ekelmann. Genau, wir haben noch 2 Dinge, eine Veranstaltung und eine traurige Verabschiedung. Oder auch nicht so traurig, je nachdem.
Was meinst du mit Veranstaltung? Ja, genau, gut. Ja, wir hatten ja am Freitag ein sehr schönes Ereignis. Wir hatten am Freitag nämlich ab 15 Uhr die Einweihung des neuen Jugendhauses B8 in der Berlichingenstraße 8 bis 12. Und das war ein schöner großer Bahnhof. Da wurden dann auch Palmenzweige auf die Straßen gelegt. So jedenfalls kam es einem vor, als Uli Hoeneß auf das Gelände trat. Eine Riesenmeute an Fernsehkameras und Journalisten wirklich wetzte ihm hinterher. Das war sehr beeindruckend zu sehen. Während Herr René Obermann pünktlich sehr früh kam, ganz bescheiden war, kaum wahrzunehmen war, war das sehr, sehr spannend. Es war auch sehr spannend zu sehen, dass ein Herr Obermann mit 6 Bodyguards kommt, die man gar nicht wahrnimmt, während ein Herr Wowereit mit 3 kommt, die aber unübersehbar sind. Mich hat einer der 3 sogar noch glatt einmal abgedrängt in die Büsche. Ne? Ja, war sehr schön. Nein, aber das waren also die Highlights, was die Leute angeht. Wir hatten also Uli Hoeneß dabei, wir hatten Alex King von Basketballteam Bonn dabei und wir hatten den Herrn Obermann und den Herrn Wowereit dabei. Wir hatten den Stadtrat Fritsch dabei, den Stadtrat Grote dabei und wir hatten den Bezirksbürgermeister dabei. Das heißt also, das war der größte Bahnhof, der überhaupt möglich war, den wir da zusammengekriegt hatten. Ich darf es jetzt verraten, die Hoffnung, die es gab, war auch, dass Frau Merkel dabei hätte sein sollen. Die aber, wie man aus der Presse erfahren kann, einen Termin hatte, der noch wichtiger war. Aber sie war angefragt und damals war es noch nicht klar, ob eben dieses Gipfeltreffen stattfindet. Wenn nicht, wäre auch sie in der B8 gewesen. Also ihr seht, da fällt Glanz auf Moabit. Was ich aber wichtig finde dabei ist, wir haben als Träger Diakoniegemeinschaft jetzt nicht den Blick auf irgendwelche wichtigen Persönlichkeiten, die da kommen. Wir haben den Blick auf eine Arbeit und das Bekenntnis, dass wir uns dafür engagieren wollen, dass Kinder und Jugendliche in diesem Stadtteil Würde erleben, Achtung erleben, Respekt erleben und Kompetenzen erwerben. Und wir freuen uns sehr, dass das gelingt und dass das möglich ist, auch durch ein solches Projekt. Und wir haben als Betania die Idee, pilzgeflechtartig in diesem Stadtteil Gutes zu tun. Das Wort ist im Deutschen schwierig zu übersetzen. Englisch klingt es schöner, to mushroom over town. Damit Dinge in einem Stadtteil besser werden, ist es einfach nötig, dass Menschen sich engagieren und sich einbringen. Und so wie wir diesen Hof gestaltet haben, so wie hier eine kleine Oase entstanden ist, so ist jetzt in der Berlichingenstraße 8 bis 12 eine nächste Oase entstanden. Und Menschen werden sich dort wohlfühlen und gerne leben. Und wir hoffen sehr, dass es gelingt, dass wir in der Arbeit von Betania und der Diakoniegemeinschaft in den nächsten Jahren weitere Oasen schaffen, wo Menschen wirklich merken, dass es schön ist, in Moabit zu leben, was nur geht, wenn andere sich engagieren. Das war wirklich ein ganz, ganz großer Bahnhof, ein wunderbarer Doppelpunkt. Und wir sind sehr froh, dass wir dann ab nächster Woche mit der Arbeit beginnen. Und das wird mit Sicherheit vielfältig in den Stadtteil hineinwirken. Allen, die da mitgeholfen haben am Freitag in der Planung und Vorbereitung, sei ein herzlicher Dank. Und ein Dank geht auch von dieser Stelle an die Müfimüs, die es locker geschafft haben, unsere Mütter für Mütter, ein Projekt der Diakoniegemeinschaft Betania, mit Migrantenfrauen, die in Familien gehen, um diese dort sich an die Mütter zu wenden und ihnen Angebote zu zeigen, wie man hier in Berlin ankommen kann und integriert werden kann. Und unsere Müfimüs haben für wirklich 600 Leute gekocht. Das war eine logistische Leistung, die ein gutes Zeichen gesetzt hat, weil damit auch deutlich wird, das machen wir von unten, das machen wir nicht mit Firmen, sondern das zeigt, wozu Gemeinwesen fähig ist, wenn wir uns gemeinsam organisieren und uns einsetzen. Und von diesen Zeichen brauchen wir noch viel, viel mehr. Herr Jesus Christus, am Ende dieses Gottesdienstes stehen wir noch einmal vor dir und bitten dich um deinen Segen. Damit bekennen wir, dass wir verstanden haben, dass wir nicht alles können, nicht alles leisten und die Erfahrung machen, dass nicht alles in unserer Hand liegt, sondern wir angewiesen sind auf deine Nähe, auf deine Kraft, auf deinen Segen, der uns trägt und hält und uns verbindet. Und wir tun dies auch in dem Wissen, dass wir bedürftige Menschen sind, die damit rechnen dürfen, dass du uns siehst und unsere Bedürfnisse kennst und uns helfen willst. Und zu uns stehst. Und der Friede Gottes, der eben höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, bis er wiederkommt. Amen.